und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und dann ab Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an der Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Und es ist interessant, weil gestern Abend war ich mit dem philippinischen Team in St. Georgen im Gottesdienst, und da hatte der Pastor ein ähnliches Wort, da ging es auch um den Weinstock und die Reben und darum, dass wir Frucht bringen sollen. Und er war dann ziemlich hart und hat gesagt, er hat seinen Jugendlichen auf Puerto Princesa auf den Philippinen gesagt, wenn er zurückkommt nach 3 Monaten, soll jeder von denen 3 Leute zu Jesus führen, und wenn nicht, dann wird diese Rebe abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also er hat es noch härter gesagt, er hat gesagt, wenn nicht, dann kommt er in die Hölle oder so. Und dann der Pastor Toni und der andere, der noch dabei war, der Pastor Felix, die haben das dann wieder ein bisschen verschönert und wieder ein bisschen hingebogen. Aber mich hat das Wort einfach begleitet. Auch heute beschäftigt es mich noch. Bringe ich wirklich Frucht für den Herrn? Und vielleicht jetzt nicht so drastisch, dass wenn ich noch keinen zum Herrn geführt habe und kein Evangelist bin, dann komme ich in die Hölle. Vielleicht nicht ganz so drastisch, aber lasst uns wirklich hinterfragen vor Gott. Bin ich bereit, wenn er kommt? Bin ich bereit als Rebe am Weinstock? Wenn er mich erntet, wo komme ich hin? Weiß ich, dass ich bei ihm bin, oder ist mein Leben so, ja, lau und lasch, dass er sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde? Und ich glaube, dass die Botschaft einfach für uns heute auch dran ist.
Als ich mich für den Tag vorbereitet habe, hatte ich was ganz anderes im Sinne gehabt. Aber so mittendrin hat der Herr mir eigentlich nur ein paar Worte gegeben. Er hat gesagt, Jesus' last words. Der spricht normalerweise Englisch mit mir. Ich weiß nicht, wie er mit dir spricht, aber normalerweise spricht er mit mir auf Englisch. Deswegen meine ich, es ist gut, dass wir Englisch lernen. Vielleicht sprechen wir nur Englisch im Himmel. Wer meint? Wahrscheinlich wäre es eher Hebräisch, wenn irgendetwas, aber... Oh, preis dem Herrn. Ich bin froh, dass Gott alle Sprachen versteht. Die letzte Wörter Jesu. Und ich denke, ich sehe einen Fluss, wenn ich den heutigen Tag anschaue, mit dieses Wort aus der Offenbarung, sehe ich einen Zusammenhang damit. In die letzte Sachen, die Jesus uns gesagt hat, hat er uns der Kern noch einmal gegeben. Er wusste, Das ist jetzt das letzte Mal, ich komme jetzt auf das Ende zu. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir solche Sachen ernst nehmen. Wenn einer auf sein Sterbebett liegt oder wenn er zu seinen letzten Stunden kommt, was will er da machen? Er will sicher sein, dass das, was er zu sagen hat, richtig rüberkommt, auf dass es dann weitergehen kann nach seinem Weggehen. Und so war es auch bei Jesus. Ich möchte gerne anfangen zu lesen aus Johannes 13. Und wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Jesus wusste einige Sachen zu diesem Zeitpunkt. Und es fängt davon an. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Er wusste, seine Zeit ist gekommen, dass er aus dieser Welt ging und wieder zum Vater ging. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Er wusste einige Dinge, und das musste ich noch einmal betrachten. Er wusste, dass seine Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen, dass er wieder zum Vater ging. Er wusste, dass der Teufel schon in dem Herzen von Judas Iskariot drinne war und dass er ihm verraten würde. Can you guys in the booth put a little bit of the effect off of this microphone, please? Er wusste auch ein paar andere Sachen. Er wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hand und seine Hände gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Der hatte eine ziemlich genaue Vorstellung von der Situation. Der war sich sicher. Aus einer vollkommenen Sicherheit fing er an zu handeln. Es ist nicht, dass er meinte, oh, jetzt muss ich mein Bestes tun, dass ich alles zusammenpacke. Nein, er kam in diese Situation hinein mit einer vollkommenen Gelassenheit. Er wusste, jetzt ist die Zeit. Er erkannte, okay, Judas ist derjenige, ich weiß, er wird mich jetzt verraten. Er wusste, er hatte alle Macht. Alles wurde ihm in seine Hände gegeben vom Vater und er wusste, er ging wieder zum Vater. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Jesus ist unser Beispiel in allen Dingen. Wie werden wir es machen, wenn wir so weit sind? Wie handeln wir jetzt? Er wusste und er als Beispiel ging uns voran. Dann geht es weiter. Da stand er auf, weil er diese Dinge alle wusste. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Der hat es gut gemeint, der Petrus. Mei, ist der so demütig, der Petrus. Mei, oh mei, der kann es gar nicht ertragen, dass der Herr ihm dient. Das ist für ihn zu demütigend für Jesus. Er reagiert für Jesus und sagt, oh Herr, ich bin nicht würdig genug. Aber Jesus hat ihm schon gesagt, hey Petrus, du wirst es nicht verstehen. Jetzt kannst du es nicht verstehen, aber es wird dir danach offenbart. Statt dass er darauf reagiert hat, hat er gesagt, nein, 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 das ist eine falsche religiöse Demut, der nur ins Verderben führt. Das ist einen Stolz. Der Petrus hat das damals nicht verstanden. Wir verstehen es auch manchmal nicht. Aber es ist so. Es ist nicht eine Reaktion, was Jesus wollte. Was Jesus wollte, ist Petrus, du verstehst es nicht, sei ruhig und lass mich. Lass diesen Dienst an dir ergehen. Nimm es an, auch wenn du es nicht verstehst. Nimm es an. Das finde ich auch als eine Ermahnung für uns. Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen, sagt Petrus. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Und Gott sei Dank hat es ihm gereicht. Dann spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, dann nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich finde es immer so faszinierend, dass Jesus alle seinen Jünger die Füße gewaschen hat. Ohne Ausnahme. Auch den Judas Iskariot. Und wir können gar nicht sagen, naja, er wusste nicht. Er hatte ja keine Ahnung, dass er ihm irgendwann mal verraten würde. Nein, er hat es gewusst. Er hat es ganz klar gewusst. Und dennoch hat er dem Judas Iskariot die Füße gewaschen. Der hat ihm gedient in derselben Art und Weise wie seinen anderen Jüngern. Und das fasziniert mich. Es bedeutet für mich, dass Gott sogar über unsere Feinde steht und dass er es wirklich meint, wenn er sagt, segnet eure Feinde, dienet sie, wenn er hungert, gebt ihm was zu essen, wenn er dürstet, gebt ihm was zu trinken. Befriedige die Bedürfnisse denen, die auch denen, die gegen dich stehen. Verschließ deinem Herz nicht gegenüber denen, die dir vielleicht wehtun, die du vielleicht als Feinde oder Verräter betrachtest. Schließ dein Herz nicht dem gegenüber. Denn wer ist eigentlich derjenige, der einen Herz verhärtet oder nicht? Amen. Ist das nicht Gott? Hat er das nicht mit Pharao gemacht? Hat er nicht, um seine Zwecke zu vollbringen, in verschiedenen Zeiten Menschenherzen verhärtet? Hat Jesus nicht gesagt, ja, ich spreche in Rätsel, warum denn? Auf dass die es nicht hören und verstehen, dass sie es hören und nicht verstehen, dass sie es sehen, aber nicht kapieren. Es gab eine Verhärtung für eine bestimmte Zeit, eine Verhärtung, worunter die Juden immer noch leben. Teilweise ist das Schleier noch da. Warum denn? Gott hat es ja anders machen können. Er kann es heute anders machen. Irgendeinen Tages wird es so sein, dass dieser Schleier weg wird und die werden Jesus sehen, denen, den sie gekreuzigt haben, und die werden sagen, oh mein. Es ist der Punkt in das Ganze, ist, dass wir verstehen, dass von uns aus unser dienendes Herz, so wie es bei Jesus war, so wie er es getan, sollen wir es auch tun. Wir sollen nicht nur die dienen, mit denen wir gut auskommen, sondern wir sollen bereit sein, denen zu dienen, womit wir nicht gut auskommen. Ein wunderbares Beispiel. Es gibt vielleicht viel mehr in diesem Beispiel für uns. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Unter Christen, Geschwister, Brüdern und Schwestern, Leute, die Jesus lieben, was haben wir denn für Feindseligkeiten zwischen uns? Was haben wir denn für, wie richten wir anderen? Wie gehen wir mit anderen um? Wie gehen anderen mit uns um? Es ist eigentlich ziemlich verletzend, wie manche, die wir als Geschwistern anerkennen, wie sie mit uns umgehen, oder? Haben wir fast alle erfahren auf irgendeine Art und Weise, dass wir von anderen Christen schlecht behandelt worden sind. Und vielleicht öfters, vielleicht jeden Tag, wer weiß. Aber Jesus wurde von Judas Iskariot auch ziemlich misshandelt und er wusste es und dennoch hat er ihm die Füße gewaschen. Das bringt irgendetwas im Himmel. Das bewirkt irgendetwas im geistlichen Bereich. Das bewirkt eine Herrlichkeit, die wir nicht ganz verstehen können. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, in Vers 16, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihm gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Halleluja. Das sage ich nicht von euch allein, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das finde ich eine interessante Statement. Der Schrift muss erfüllt werden. Das sind zwei Gedanken jetzt. Es ist eine prophetische Statement so in diesem Ganzen, was Jesus seinen Jüngern gibt. Und er spricht von der Schrift, dass es erfüllt werden muss. Und das ist eigentlich ein Schlüssel für unser Verständnis der Schrift. Der Schrift muss erfüllt werden. Was vorhergesagt worden war, muss erfüllt werden und wird erfüllt werden. Es gibt uns von Jesu Mund ein Versprechen, ein starkes Versprechen, dass wir die Bibel vertrauen können. Das, was prophetisch ausgesagt wurde, wird auch geschehen. Und dann ist es mit kombiniert gleich mit einem Versprechen Gottes. Wenn ihr das aufnehmen könnt, wenn ihr mich aufnehmen könnt, wenn ihr denen aufnehmen könnt, den ich euch sende, dann nehmt ihr mich auf. Und nicht nur mich, sondern ihr nehmt auch meinen Vater auf. Ihr nehmt Gott auf, wenn ihr Gottes Bote aufnimmt. Reich Gottes, wo bist du? In jedem einzelnen Herzen seiner Kinder. Empfängst du ein Kind Gottes, so empfängst du Gottes Reich. Empfängst du das, so empfängst du Jesus, so empfängst du den Vater. Das Empfangen ist und bleibt eine Glaubenssache. Das Empfangen ist eine Glaubenssache. Du kannst ziemlich leicht einen Gegenstand empfangen, wenn jemand zu dir kommt und dir irgendetwas in der Hand gibt und du nimmst es an, dann hast du es empfangen. Das gehört dir. Wenn es aber um Glaube geht oder um eine Person, dann geht es auch etwas tiefer. Ich kann jemanden bei mir zu Hause einladen, ohne den Person zu akzeptieren. Oder? Das kann ich ganz gut. Das kannst du auch. Aber jemand aufzunehmen und anzunehmen, so wie es hier geschrieben ist, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, so nimmt er mich auf. Dies Aufnehmen ist eine, oder Annehmen ist eine tiefere Sache. Das heißt, ich nehme dich an mit einer Wertschätzung. Ich nehme dich an mit einer Offenheit, mit einem Herzen, der offen ist, mit Ohren, die offen sind, mit Augen, die offen sind, die aufmerksam sind. Was hat diese Bote mir zu sagen? Ich nehme dich an mit einer Erwartung. Und das ist Glaube. Eine Erwartung auf das, dass Gott fähig ist, mit mir zu reden durch seinen Boten. Dann kann ich erst was annehmen. Du hast schon diese Erfahrung gemacht, ganz bestimmt. Wo du jemanden hörst, vielleicht erfährst du das jetzt gerade bei mir. Du hörst jemand predigen und du sagst, ja, ich kenne ihn, wie er ist und er ist sowieso ein bisschen komisch drauf und heute sowieso und naja. Und die Jalousien gehen zu. Oder jemand sagt irgendetwas in der Fluss seinen Predigt, die du nicht magst, und dann wumm, da gehen die Jalousien zu. Wir haben ja immer diese Verantwortung, alles zu prüfen. Aber wir haben die Verantwortung, auch offen zu sein für Sachen, die uns vielleicht auf Anhieb nicht schmecken. Ich denke, das Wort heute Morgen schmeckt uns nicht auf Anhieb. Diese Warnung, diese Ermahnung, trägst du Frucht? Ja, das tut gleich so irgendein Schuldgefühl auf mich. Und oh mein, und bin ich gut genug? Und wenn ich das nicht tue, dann schmeißt er mich in die Hülle. Weißt du, solche Gedanken können ja kommen. Oder du kannst sagen, Herr, ich höre die Warnung und ich bitte dich, dass du mir sagst, was das für mich bedeutet. Ich empfange, ich nehme es an. Nicht, ach, Blödsinn, ich gehe doch nicht in der Hülle. Ja, natürlich nicht. Denn wir wissen, dass Jesus bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Wir wissen solche Dinge, aber hörst du dennoch die Ermahnung in dieser Botschaft? Warum hat Gott eine Bote geschickt mit so einem Wort? Wir wissen, wir sind Fleisch und wir sind Geist. Amen. Wir wissen, dass wir vielleicht manchmal 50% geistlich sind, 50% kommt es nur aus unserem Fleisch. Unser Charakter steht immer Gottes Wort im Wege. Aber Gott hat dennoch entschlossen, seine Boten zu senden. Und er hat dennoch entschlossen, nehmt ihr den Boten an, nimmst du mich an. Nimmst du ihn nicht an, nimmst du mich nicht an. Glaube geht immer tiefer als dein Verstand. Es ist immer mehr als das, was du begreifen kannst. Und es bedarf immer diese demütige Haltung, die Jesus uns gezeigt hat, indem er die Füße gewaschen hat von seinen Jüngern. So in dieser Haltung haben wir die Boten Jesu auch aufzunehmen. Das heißt nicht, dass wir blind alles folgen, was sie sagen. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Ich denke schon. Aber das Annehmen zunächst einmal ist wichtig, dass wir nicht mit verschlossenen Herzen an eine Sache rangehen, sondern mit einem offenen Herzen. So wie Jesus aus der Sicherheit heraus getan hat, was er tat hier, so aus der Sicherheit heraus, die wir in Jesus haben, dürfen wir mit offenen Herzen anderen begegnen. Weil wir wissen, dass Jesus treu ist, dass er uns schützt, dass er uns leitet und führt, dass er uns gewählt hat, auserwählt hat, dass er bei uns ist, dass er Unterscheidungsvermögen gibt, dass er uns warnt vor Gefahr. Weil wir das wissen, weil wir wissen, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Christi, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus, weil er zum Fluch wurde für uns. Er wurde zur Sünde für uns, dass auf das wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Durch das kostbare Blut Jesus sind wir erlöst, nicht durch Vergänglichem. Weil wir das alles wissen, können wir wie Jesus diese demütige Haltung aufnehmen und offen sein für denen, die er uns schickt. Jung oder alt, weiß oder schwarz, unsere Sprache oder Fremdsprache. Vielleicht ist es jemand, der kaum unsere Sprache spricht, der schlecht kommunizieren kann, der aber kommt und was sagt als Bote des Herrn. Das bedarf Demut. Und es ist wichtig, dass wir diesen Demut haben. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, der ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, den Sohn des Simon Iskariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er dann den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Es betrübte Jesus. Es war nicht einfacher, nur weil er alles wusste. Es betrübte ihn. Und es schmerzte ihn. Er wusste, ich werde verraten. Es war nicht, als ob er wusste, na ja, ich weiß, es wird dann passieren und dann la 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 und dann kommt das und das und das und la 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 und dann endlich bin ich beim Vater. Er ging durch jeden Schritt mit den vollen Sensibilitäten, die wir auch haben. Der war voll getroffen von diesem Verrat. Es war ihm nicht gleichgültig, er hat es nicht einfach wegstecken können, es hat ihn betrübt, es hat ihm geschmerzt. Und ich freue mich, dass das so geschrieben ist und beschrieben ist. Ich freue mich, dass ich weiß, er war auch betrübt, er hatte auch diesen Schmerz. Aber dennoch hat er das getan, dennoch hat er ihm die Füße gewaschen, dennoch hatte er ihm gedient. Halleluja. Jetzt haben wir die Situation, der Verräter ist jetzt aus unserer Mitte. Jetzt sind wir zusammen mit denjenigen, die wirklich dabei sind. So wie heute hier. Ihr seid diejenigen, die wirklich dabei seid. Okay, nehmen wir es einfach so an. Okay, Halleluja. Und jetzt geht es weiter. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihm auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Das ist eine Schriftstelle, die man einfach wiederkauen muss. Nun ist dieser Verratprozess im Gange und kann nicht mehr aufgehalten werden. Satan ist in ihm gefahren. Das ist interessant, wie das geschieht. Jesus gibt ihnen das Brot. Satan fährt hinein, sagt, oh ja, jetzt kommt meine Chance. Und geht raus. Und dieser Verratprozess ist im Gange. Und Jesus sagt, aus diesem Verrat, nun, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Diese Herrlichkeit, die aus dieser Situation herausgekommen war, hat sicherlich mit dem Kreuz zu tun, aber es hatte auch mit dem zu tun, was er hier getan hatte. Er ist verherrlicht, weil ich gehorsam war. Auch als ich wusste, dass er mir verraten wird. Auch dass ich wusste, dass er offen sein würde für den Teufel, dass der Teufel ihn benutzen konnte, um das zu tun. Dennoch habe ich den Judas so lieb gehabt, dass ich ihm die Füße gewaschen habe. Denn meine Feinde sind nicht Fleisch und Blut. Amen. Meine Feinde sind die geistlichen Mächte. Der hat nicht den Satan seine Füße gewaschen, sondern er hat dem Judas seine Füße gewaschen. Er hat den Person gedient, obwohl er wusste, diese Person ist anfällig für diese dämonische Macht. Interessant. Was wir damit anfangen wollen, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber für mich ist es einfach ein Beispiel. Sei dir sicher, dass wenn du irgendetwas gegen einen Menschen hast, da hast du was gegen den falschen Feind. Sei dir das sicher, denn unsere Feinde sind nicht Fleisch und Blut, waren es nie und werden es nie sein. Amen. Wir haben in unseren Tagen so noch nicht so damit zu kämpfen gehabt. Und ich hoffe und bete, dass es auch nie so sein wird, dass wir damit kämpfen müssen. So wie so viele es getan haben, so viele, die verfolgt worden sind und in Gefängnisse und in Lagern und so weiter, die haben viel mehr damit zu kämpfen gehabt, dass sie Menschen angeschaut haben, die sie gefoltert haben. Und als Christen werden sie in irgendeiner Weise doch von Gott herausgefordert, diesen Menschen zu lieben und sie nicht als die Feinde zu sehen, sondern die Mächte, die dahinter stecken. Diese Herausforderung haben wir nicht in dieser Form konfrontieren müssen, nicht so direkt. Halleluja! Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm, er hat gar nicht gehört, was er sagte. Herr, wo gehst du hin? Er sagte, wo ich hingehe, kannst du nicht kommen. Und dann gibt er diesen Bombensatz, dieser Bombenkommando, dieser Bombenbefehl. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und Petrus, total abgelenkt, sagt, ja, aber wo gehst du hin? Ich will mit. Ich mag mit. Oh mei, er hat es zunächst einmal wirklich verpasst. Wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Irgendwie, wie oft werden wir abgelenkt? Es geht um, was ich will. Ich will mit Jesus sein. Ich will mit dir gehen, Jesus. Ich will immer bei dir sein. Und er sagt, hier ist ein Kommando für dich. Hier ist ein Gebot für dich. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist die Botschaft dieses ersten Kapitel? 13, 14, 15, 16 und 17. Diese Kapitel werden wir über die nächsten 5 Male betrachten. Ich möchte das wirklich gut anschauen, dass wir verstehen, was Jesus meinte mit seinen letzten Worten. Er fängt gleich an mit einem Hammer. Mit diesem Hammer, wo er sagt, ich bin euer Meister, ich bin euer Herr, und dennoch ziehe ich mich jetzt aus, ich nehme an diese Sklavenkleidung, diese Schürze, und ich tue Wasser in einen Becken, und ich komme eins nach dem anderen, und ich wasche euch die Füße. Ich zeige euch was, der so wichtig ist, dass ich meine letzten Worte damit anfange. Das ist das Letzte, was ich mit euch erfahren werde, was in den nächsten Stunden geschieht. Es ist jetzt nur Stunden, bis er ans Kreuz geht. Und er fängt damit an, dass es sie die Füße wäscht. Auch Judas seine Füße. Er fängt an mit diesem wunderbaren Beispiel. Egal was passiert, liebt einander. Egal was kommt. Und wenn Petrus sagt, ja, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Wie oft haben wir solche Gefühle? Ja, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Warum kann ich jetzt nicht rausgehen und einen Dienst machen? Warum habe ich so viel in mir, was noch keine Möglichkeit hat, rauszukommen? Warum ist das so? Und Jesus hat ihm immer ein bisschen so beiseite gestellt. Hab einfach ein bisschen Geduld, Petrus. Du wirst nachher kommen. Ich habe einen Plan für dich. Aber du bist noch nicht so ganz bereit. Und ich möchte Jesaja aufschlagen. Jesaja 49. Das ist für mich ein wunderbares Wort, eine wunderbare Ermutigung, einfach geduldig zu sein. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völkern in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich aber bedeckt. Er hat mich zum spitzigen Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Wunderbare Plan und Versprechen, vorbereitet wie einen spitzen Pfeil. Der hat meinen Mund voll gemacht mit seinem Wort und Erkenntnis, aber dann hat er mir versteckt in den Schatten seiner Hand. Der hat mir vorbereitet als diesen spitzen Pfeil und statt dass er mir losschießt, dass ich was erreichen kann, hat er mich so in seinen Köcher versteckt. Und dann gibt er mir diesen Versprechen, ja, aber dennoch, ich will mich durch dich verherrlichen. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich von dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du siehst mein Heil bis an die Enden der Erde. Halleluja! Sein Plan zum Schluss viel größer, als was ich mich überhaupt vorstellen kann. Aber wir müssen warten auf die Zeit, wo er sagt, jetzt hole ich dir aus dem Köcher, jetzt kann ich dich schießen. Jetzt ist die Zeit, wo ich aus den Schatten meiner Hand her freilassen kann, sozusagen, und dich in die Welt hineinsetze, um das zu erfüllen, wozu ich dich berufen habe. Das ist so ermutigend für mich zu sehen. Und das sehen wir auch hier in Johannes, wo er sagt, Petrus, es wird eine Zeit kommen, du wirst mir nachfolgen, dann, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Jetzt bist du noch nicht so weit und die Zeiten sind noch nicht reif. Also wir dürfen auch darauf warten. Denn Gottes Plan wird vollbracht. Und wir dürfen darauf warten. Halleluja. Ich möchte den Psalm 139 zum Schluss nochmal lesen. Einfach zu sehen, wie der Herr uns kennt, wie er uns vorbereitet. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du mit um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keine da war. So genau kennt er uns. Von Anfang an, genau wie wir sind. Er hat uns allen aber, die er so individuell gemacht hat, einen Gebot gegeben. Einen Gebot. Und das, damit möchte ich, dass jeder mit nach Hause geht. Diese eine Gebot, die er uns gegeben haben, ein neuen Gebot gebe ich euch. Habt einander lieb. Denn nur so wird jeder erkennen können, dass ihr meine Jünger seid und dass ich wirklich echt bin, dass ich da bin. Ich verlasse euch, ich gehe zum Vater, ich lasse euch nicht alleine, ich sende euch meinem Heiligen Geist, aber wer wird diesen Heiligen Geist überhaupt sehen oder erkennen? Sie werden ihn erkennen durch die Liebe, die wir zueinander haben. Die Liebe, die wir ausüben, diese demütige Haltung, die wir annehmen, so wie wir einander dienen und einander die Füße waschen, so wird die Welt erkennen, dass wir die Jünger Jesus sind. Nicht unbedingt durch die großen Taten. Ich denke, die kommen automatisch, aber es fängt damit an, dass wir einander lieb haben. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort und diesen Vorrecht, die wir haben, Herr, dass die letzten Stunden, bevor du ans Kreuz gegangen bist, Herr, dass die so schön für uns beschrieben sind in deinem Wort. Ich danke dir, dass wir das auch sehen und verstehen können. Aber Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns fortwährend Offenbarung schenkt drüber. All das mit deiner Herrlichkeit und der Sohn wird verherrlicht in dem Vater und der Vater in dem Sohn. Und Vater, es gibt so viel mehr, die wir nicht so auf Anhieb verstehen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass diese Worte, diese deine letzten Worte ganz tief in uns sitzen, dass sie uns prägen, dass sie uns verändern, dass sie uns formen, so wie du es möchtest, Vater. Ich danke dir dafür in Jesu Namen.
Du bist mein Herr, du gabst mir das Leben. Du bist mein Herr, du bist mein Herr. Du bist der Herr, voller Vergeben. Du bist mein Herr und Gott. Jahwe ist Herr, er schallt es von Ferne. Du bist der Herr. Du bist der Herr, du bist der Herr über Sonne und Sterne und über mich, mein Gott. Ich will dich preisen, Herr, erheben dein heiligen Namen. Ich will dir singen, solange ich bin, allmächtiger Gott. Ewiger Vater, du bist der Herr über alle Nationen. Du bist der Herr, du bist der Herr. Mit dir werd ich im Himmel eins wohnen, denn du bist mein Herr und Gott. Ich will dich preisen, Herr, erheben dein heiligen. Ich will dir singen, solange ich bin, allmächtiger Gott, ewiger Vater, allmächtiger Gott, ewiger Vater. Jahwe ist Herr, erschallt es von Ferne. Du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Herr über Sonne und Sterne. Über mich, mein Gott. Ich will dich preisen, Herr, erheben dein heiligen Namen. Ich will dir singen, solange ich bin, allmächtiger Heiliger Vater, ich will dich preisen, Herr. Erheben dein heiligen Namen. Ich will dir singen, solange ich bin, allmächtiger Gott.